Willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge Wildlife Diaries. Heute freue ich mich besonders, einen neuen Gast wieder bei mir zu haben. Und zwar heute ist der liebe Niklas Weber mein Gast. Hi Niklas, grüß dich.
Hi Alexandro, wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut. Danke dir der Nachfrage. Ja, Niklas, ich freue mich wirklich sehr, dass du mein Gast bist. Und ich denke, fang einfach mal an, dich vorzustellen. Ich denke, das kannst du besser als ich.
Schauen wir mal. Und zwar, mein Name ist Niklas Weber, wie du schon gesagt hast. Ich bin 24 Jahre alt, bin Naturfotograf, Filmemacher, Storyteller, Naturschützer, alles, was so dazugehört. Ich habe also nicht mal so einen richtigen Job. Ich mache eigentlich den ganzen Tag mein Hobby. Und genau, ich probiere letztendlich die Fotografie mittlerweile sehr zu nutzen, um einfach den Leuten mit meinen Bildern die Leute zu inspirieren. Und ja, einfach auch auf Probleme hinzuweisen. Sei es die Plastikflut, sei es Thema Wolf, sei es Thema Abholzung der temporären, der tropischen Regenwälder und so weiter und so fort. Also was probiere ich mit meiner Arbeit zu machen? Darüber halte ich Vorträge. Ich schreibe meine Magazinartikel und so weiter und so fort, um da einfach auf Probleme aufmerksam zu machen. Aber im Vordergrund stelle ich immer die Schönheit der Natur, um einfach die Leute zu inspirieren und dann zu zeigen, wenn wir uns nicht ändern, wenn wir weiterhin extrem viel Einwegplastik verwenden, dann wird das und das passieren. Und das ist einfach nicht aufhaltbar. Und dafür nütze ich dann meine Fotografie, um das wirklich den Leuten bildhaft vor Augen zu führen.
Ja, das klingt sehr gut. Wo kommst du her?
Ich komme aus Friedrichshafen vom Bodensee, also ganz aus dem Süden Deutschlands. Und genau hier bin ich aufgewachsen, und habe dann auch hier meine ersten Schritte so in der Fotografie gemacht. Also ich habe hier angefangen, am Bodensee letztendlich mit Langzeitbelichtung erstmal nur Landschaften zu fotografieren, und dann bin ich erst auf die Tierfotografie gekommen. Und seitdem bin ich wirklich eigentlich hauptsächlich in diesen. Also ich fotografiere mittlerweile hauptsächlich Tiere, egal ob über Wasser, aber auch eben unter Wasser bin ich mittlerweile unterwegs. Bin mit Seelöwen tauchen gewesen, mit Bogenstirn, Hammerhaien, um einfach zu zeigen. Ich meine, das ist die Bogenstirn, Hammerhai, die sind vom Aussterben bedroht durch Shark Finning. Darauf mache ich auch aufmerksam, weil im Jahr werden über 150 Millionen Haie alleine für Haifischflossensuppe getötet. Und darüber möchte ich eben aufmerksam machen, indem ich einfach die Tiere vorstelle, mit denen ins Wasser gehe und dann ganz persönliche Eindrücke mit denen vermittle, auch auf der Bühne dann.
Ja, das ist sehr inspirierend und lobenswert natürlich. Ja, du hast ja, also jetzt kommt der lustige Part, das habe ich dann beim Betrachten deiner Website festgestellt, dass du ebenfalls wie ich damals als Industriemechaniker gearbeitet hast, ganz normal eine Ausbildung gemacht hast. Wie lang hast du es gemacht?
Also ich habe die 3,5-jährige Ausbildung gemacht, und von da ab habe ich gearbeitet, beziehungsweise ich bin immer noch als Industriemechaniker tätig, allerdings nur 50% ungefähr, und die anderen 50% bin ich eben auf Reisen oder am Vorträge halten und so weiter und so fort.
Also machst du es dann unter der Woche, arbeitest du zum Beispiel 2 Tage oder was oder 3 Tage und den Rest hast du frei zur Verfügung oder wie ist das?
Unterschiedlich, unterschiedlich. Also es gibt Zeiten, da arbeite ich 5 Tage die Woche, und bin dafür dann mal 2, 3 Monate auf Reisen. Und es gibt Zeiten, da arbeite ich eben, je nachdem, wie ich Vorträge habe, was an Büroarbeit anfällt, arbeite ich eben weniger. Oder manchmal wochenweise nicht, und ich bin dann eben auf einer Tour in ganz Deutschland unterwegs, halt Vorträge. Und danach geht es dann wieder als Mechaniker weiter, und dann geht es wieder auf Reisen. Also das ist bei mir ganz unterschiedlich. wie viele Tage ich dann letztendlich in der Woche arbeite.
Verstehe, okay. Also hast du damals nicht diesen Schritt gemacht, weil du deinen Job nicht mehr gemocht hast, sondern weil du einfach dein Hobby fokussieren wolltest, aber deinen Job jetzt nicht ganz aufgeben wolltest, um immer noch was in der Hinterhand zu haben.
Genau, letztendlich. Also ich hab einen tollen Job und beziehungsweise ich habe zwei tolle Jobs in dem Sinne. Genau, also letztendlich aktuell merke ich das einfach, wie toll es ist oder wie wichtig teilweise, wenn man einfach noch so einen anderen Job in der Hinterhand hat, weil jetzt gerade in der Corona-Krise, es finden eigentlich keine Vorträge statt. Aktuell, wenn dann online oder nur in ganz geringen Publikumszahlen vor Ort. Und das ist natürlich, wenn das deine Haupteinkommensquelle ist, die Vorträge, ist das natürlich ein sehr krasser Rückschlag. Und da ist es einfach schön zu wissen, gut, ich habe noch einen Job, ich bekomme regelmäßiges Einkommen. Genau, da bist du einfach entspannter natürlich, wie wenn du das jetzt wirklich hauptberuflich machst. Vor allem gerade, wo du nicht mal reisen kannst, wo du keine Auftragsarbeiten machen kannst oder so, weil du eben, also zwar in Deutschland, aber gerade Westküste Kanada oder Costa Rica oder so ist natürlich gerade nicht möglich. Und da ist es dann natürlich einfach entspannter, wenn du weißt, du hast einen Job, wo du auch regelmäßiges Einkommen noch bekommst.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich meine, ich habe mich damals dazu entschieden, den Job aufzugeben, um halt einem Studium nachzugehen. Aber ich kann das sehr gut nachvollziehen, wenn man, ja, wenn man sich halt was aufbauen will nebenbei und behält seinen Job, wenn man ihn halt auch gerne macht, ist es natürlich, dann sind es zwei Fliegen mit einer Klappe. Und ich meine, so kann man sich auch immer noch was erlauben, vielleicht ein bisschen mehr durch die beiden Einkommensquellen, die man hat, so kann man sich vielleicht auch mal eine Reise mehr erlauben. Und ja, ist natürlich schon auf jeden Fall eine weise Entscheidung, das so zu handhaben. Und kann ich sehr gut nachvollziehen, wie gesagt. Genau. Jetzt habe ich, du fotografierst, hast du jetzt irgendwie bestimmte Objekte, wo du dich drauf spezialisiert hast oder bist du wirklich Naturfotograf, der sich wirklich mit allem beschäftigt? Weil bei mir ist es ja zum Beispiel, ich habe mich schon eher spezialisiert auf Säugetiere, finde gerade so ein bisschen rein in die Welt der Vögel und Amphibien so ein wenig. Jetzt in den Abruzzen habe ich auch ein bisschen Makrofotografie mit meinem Kumpel Ricardo gemacht, der mich da ein bisschen rangeführt hat. Aber bei mir ist immer, ja, ich bin immer sehr fixiert auf Säugetiere und sehe da halt auch, egal ob jetzt unter Wasser oder Säugetiere an Land, sehe ich da halt auch sehr, sehr viel Potenzial in der Aufklärungsarbeit, besonders zum Beispiel bei einem Tier wie einem Wolf, Luchs, Bär. Das sind ja alles sehr spezielle Arten, die ja auch teilweise hier bei uns in Deutschland, der Wolf zum Beispiel, sehr in Verruf geraten sind, weil man einfach lange ohne dieses Tier gelebt hat und dieses Tier einfach fremd für die Gesellschaft geworden ist. Wie ist es bei dir? Hast du dich da irgendwie, legst du dich da fest, dass du eine bestimmte Sparte hast oder bist du da, dass du sagst, okay, mir ist es egal, ob Säugetier, Vogel, Amphibien, du willst einfach Aufklärungsarbeit betreiben?
Nee, das definitiv nicht. Also hauptsächlich mache ich eben die Vorträge und mein neuer Vortrag wird eben heißen, höchstwahrscheinlich Kanada auf der Suche nach den legendären Küstenwölfen. Und da bin ich dann eben an die Westküste Kanadas gereist, habe mir da so ein kleines Zodiac gekauft, also ein Schlauchboot letztendlich mit Außenbordmotor, und habe dann letztendlich die Küste abgesucht, nach diesen Küstenwölfen. Und für die Story letztendlich probiere ich dann letztendlich das ganze Ökosystem so gut wie möglich zu dokumentieren. Also von angefangen, gerade im Great Barrier Rainforest muss man sich vor Augen halten, der Ozean ernährt sogar den Regenwald, also den temporären Regenwald da. Das heißt, es ist alles sehr, sehr miteinander verbunden, der Ozean und auch alle Landlebewesen. Gerade auch durch die Lachse, die im September kommen und so weiter und so fort. Und deshalb probiere ich dann letztendlich da vor Ort wirklich alles zu dokumentieren, von angefangen, von unter Wasser, von den ganzen Anemonen, von den Seelöwen, dann natürlich die ganzen Buckelwale, Orcas und so, die da durch die Fjorde ziehen, bis hin zum Bären, bis hin natürlich dann zu den Wölfen, zu den Seeadlern und so weiter und so fort, zum zeigen, wie dieses Ökosystem zusammenhängt, und wie kritisch dieses Ökosystem aktuell ist, also wie gefährdet das Ökosystem ist. Also egal ob von Lachsfarmen, von Abholzung, eben auch den temporären Regenwäldern. Oft denkt man ja, die Regenwälder wären nur in Brasilien oder so abgeholzt. Das ist leider nicht so. Auch in Kanada, gerade die temporären Regenwälder, werden da sehr, sehr stark abgeholzt. Und das möchte ich einfach zeigen, was das für einen extremen Impact, also was für einen extremen, sag schon, einfach was für einen extremen Impact das für uns alle hat. Und deshalb zeige ich dann bei den Vorträgen eben nicht nur die Wölfe oder nicht nur Bären und Wölfe oder so, sondern ich probiere wirklich da alles zu zeigen, wie hängt das Ganze zusammen und wie gefährlich es ist, wenn wir eine dieser Spezien letztendlich verlieren. Egal, ob es der Lachs ist, der natürlich als absolute Key-Species gilt, aber auch eben Wölfe, die extrem wichtig sind natürlich, und so weiter und so fort. Da gibt es zum Beispiel eine ganz interessante Geschichte, oder was heißt Geschichte? Es ist tatsächlich so passiert, die haben vor, ich weiß nicht, vor 100, 200, jetzt, ja, 100 bis 200 Jahren haben die Seeotter an der Westküste Kanadas komplett ausgerottet für den ihr Fell, um das letztendlich als Pelze zu tragen. Und daraufhin sind dann haben die Seeigel, eins der Lieblingsspeisen der Seeotter, haben sich extrem vermehrt. Und dadurch sind dann die ganzen Kelpwälder und alle, also die Seeigel fressen letztendlich die Wurzeln der Kelpwälder an. Und daraufhin sind dann die ganzen Kelpwälder abgestorben. Und die Kelpwälder sind natürlich ein extrem wichtiger Lebensraum für Robben und viele Fische und so weiter. Und das heißt, da kann man dann mal sehen, wenn man diesen Seeotter letztendlich tötet, dann gerät das ganze Ökosystem in Schwanken. Ich meine, wenn dann letztendlich die Robben keinen Lebensraum mehr richtig haben, dann sterben die mehr und mehr, dann sterben die Schwertwale und so weiter und so fort. Oder auch die Wölfe, ich meine, die Wölfe, das sind Küstenwölfe, von denen also 80% ihrer Nahrung kommt tatsächlich vom Ozean, egal ob es Muscheln sind, ob es Seelöwen, Robben sind und so weiter und so fort. Und das heißt also, wenn die Robben aussterben, dann sind nicht nur Schwertwale betroffen, sondern eben auch die Wölfe und so weiter und so fort. Also das hat einen riesen Impact letztendlich auf dieses ganze Ökosystem. Und das möchte ich einfach da zeigen, dass das einfach extrem, extrem wichtig ist, das zu verstehen und dann auch aufpassen muss, was man in dieser Gegend macht. Gerade zum Beispiel diese Fischfarmen sind extrem schädlich für dieses Gebiet, weil da einfach so viele Pestizide, so viel verfüttert wird, was letztendlich nicht gefressen wird, so viel Ausscheidung von diesen Millionen von Lachsen, die da leben. Und man muss sich mal vorstellen, wir sind hier gerade jetzt im Pazifischen Ozean. Und da werden aber atlantische Lachse, also Lachse aus einem anderen Ozean, werden letztendlich da im Pazifik aufgezogen. Wenn man sich das mal vorstellt, das ist extrem, also extrem, extrem gefährlich, sowas, weil immer wieder auch so ein Netz reißt. Ich meine, in einem so einem Netz sind, glaube ich, 70.000 Fische. Und wenn da natürlich ein Netz reißt und da entgleiten 20, 30.000 Fische und die schwimmen dann tatsächlich irgendwann mal einen Fluss hoch und bilden da eine neue Lachspopulation, das wäre natürlich extrem, also eigentlich echt verheerend. Und sowas möchte ich dann einfach zeigen und da dann letztendlich mit meinen Bildern, mit meinen Videos, mit meinen Aufnahmen den Leuten bewusst machen, dass gerade zum Beispiel auch dieser Lachs aus Fischfarm sollte man unbedingt einfach im Regal stehen lassen, den ja nicht essen. Allgemein Fische aus dem Ozean heutzutage noch zu essen, ist ein ganz, ganz schwieriges Thema und sollte man sich wirklich gut informieren, bevor man da zugreift, weil es einfach so ein komplexes System ist und weil unsere Ozeane einfach sehr, sehr geschädigt sind, sehr, sehr überfischt sind und natürlich die ganzen Fische hauptsächlich auch belastet sind mit Schwermetallen und so weiter. Das heißt, eigentlich sollte man mittlerweile von diesen ganzen Fischen einfach die Finger weglassen, weil man es kaum verantworten kann, die mit Genuss zu essen.
Ja, da sagst du was. Es ist einfach, also ich fange mal an beim Küstenwolf. Ich finde es unfassbar beeindruckend, wie adaptiv dieses Tier ist, wie es sich einfach angepasst hat an diese Lebensbedingungen. Wie es auch einfach, wo du jetzt vom Otter geredet hast, wo der Küstenwolf ja auch unter anderem abhängig von ist, weil er ja auch Otter jagt.
Definitiv.
Und ich finde es besonders das Thema mit dem Fisch und der Lachs, der ja einfach überlebenswichtig ist für die Wölfe, für die Bären, gerade was die Fettquelle vorm Winter angeht. Und dann hast du halt nochmal das Thema aufgegriffen, was der gute Robert Marc Lehmann auch oft in seinen Podcasts oder allgemein, wo er darauf hinweist mit dem Fisch und wo er halt auch oft schon, also ich habe schon einige Dokus da mit ihm gesehen, wo er auf diesen Lachsfarmen auch mal war. Und ja, es ist schon erschreckend zu sehen, es ist wirklich erschreckend zu sehen, was halt getan wird, um den nie endenden Konsum der Gesellschaft halt zu sättigen. Und da sollte sich wirklich jeder einfach mal hinterfragen, ob das nötig ist, ob das vielleicht weniger einfach gemacht wird. Da spricht ja auch nichts gegen. Ich meine, ich finde es immer schwierig, wenn man missioniert. Ich finde es eher so, dass man den Leuten das, so wie du es jetzt machst, dass man denen das mit Fakten und ganz sachlich aufzeigt und so die Leute halt davon nicht mal überzeugt, sondern sich selber sich eine Meinung bilden lässt. Und anschließend kommen die Leute, denke ich mal, in den meisten Fällen selber zu dem Entschluss, dass es vielleicht nicht das Richtige ist, sich öfter die Woche den Lachs reinzuziehen, jetzt nur als Beispiel. Es gibt ja noch andere Fische, die man da nennen könnte. Aber ja, auf jeden Fall ein unfassbar wichtiges Thema, wo ich auch noch viel Nachholbedarf habe, was den Ozean angeht. Aber
Definitiv.
da haben wir auf jeden Fall als gesamte menschliche Population noch sehr, sehr viel Nachholbedarf.
Ja, definitiv. Also man muss sich das auch mal überlegen. Ich meine, wenn die Lachse jetzt gerade, also eigentlich sollte ich aktuell noch in Kanada sein, also die schwimmen da jetzt gerade die Flüsse hoch und wenn die dann von Bären und Wölfen und Seeadlern und allem Möglichen dort gefressen werden, dann ernähren die indirekt auch den Wald. Das muss man sich mal vorstellen. Also letztendlich die Bären tragen die Lachse in den Wald, fressen die dort, über die Ausscheidung, aber auch über die Reste, die sie da liegen lassen, schaffen die es letztendlich den Regenwald da zu ernähren. Also ohne diese Lachse zum Beispiel, da wäre dieses Gebiet lang nicht so fruchtbar und so weiter, weil du einfach dir vorstellen musst, das ist hauptsächlich sehr, sehr steiniges Gebiet. Die Bäume wachsen zum Teil an wirklich fast senkrechten Wänden, die sich aus dem Ozean letztendlich rausheben. Also ich habe da ein Bild gemacht, da erhebt sich letztendlich ein Berg aus dem Ozean und geht auf über 2000 Meter hoch, über 1200 Meter fast senkrecht nach oben. Und da wachsen aber letztendlich die ganzen Bäume. Und das wird natürlich diese ganzen Nährstoffe werden letztendlich über die Vögel, über die Adler und so weiter werden da zu diesen Bäumen transportiert. Und wenn natürlich so eine wichtige Spezies letztendlich wie der Lachs wegfällt, dann fällt natürlich auch der Wald irgendwann, der geht kaputt. Und dann hast du noch viel verheerendere Folgen, wie nur, dass letztendlich nur die Wolfs- oder Bärenpopulation dezimiert wird, sondern du hast auch einen riesen Impact eben auf den Wald. Und das ist einfach extrem gefährlich, was die da zum Beispiel eben mit ihren Fischfarmen machen. weil es da eben auch auf diesem dichten Raum, also das sind extrem viele Lachse auf ganz, ganz engem Raum. Und deshalb müssen die auch so viele Antibiotika und so letztendlich ins Wasser geben, um da wenigstens ein bisschen gegen diese ganzen Krankheiten, die da ausbrechen, gegenzuwirken. Und diese ganzen, das ganze, die ganzen Antibiotika, das ganze Fischfutter und so weiter, das gelangt natürlich durch die Netze, also es sind offene Netze, wo die Fische darin leben. Es gelangt natürlich direkt in Ozean und steckt dann auch den Wildlachs an. Und aktuell ist das Problem, dass natürlich viel zu wenige Lachse zurückkommen zum Wiederableichen, und sie wissen aber gar nicht, wo dieser Lachs alles, wo die Lachse bleiben. Also aktuell weiß niemand so richtig, was passiert mit den Lachsen. Ich meine, da gibt es so viele verschiedene Varianten oder was Forscher vermuten. Wahrscheinlich hängt das auch alles miteinander zusammen. Also einmal natürlich die Fischfarmen, dann natürlich diese ganzen Schleppnetze, die einen extrem hohen Beifang haben. Dann einfach auch die Abholzung der Regenwälder. Also wenn man gerade bei Flüssen zu nah am Fluss letztendlich die Regenwälder abholzt, dann gelangt da natürlich extrem viel Sediment in die Flüsse, es wieder viel schwerer macht, dass die Lachse da ableichen können und so weiter und so fort. Also das hängt alles miteinander zusammen, und das ist ein extrem gefährliches Spiel letztendlich, was da getrieben wird. Und da kämpfen zum Beispiel auch die First Nation, die ich da kennenlernen durfte, also letztendlich die Ureinwohner, die da seit über 14.000 Jahren nachweislich leben, kämpfen da auch dagegen, weil sie wissen natürlich, wie sie ihr Land bewirtschaften können, damit es nachhaltig ist, damit sie davon leben können, aber dass nicht das ganze Ökosystem ins Schwanken gerät. Und dann kommt natürlich die große Industrie an mit ihren großen Fischfarmen und so weiter, und zerstört letztendlich auch die Lebensgrundlage dieser Ureinwohner, die auch teilweise recht stark auf Tourismus sich spezialisiert haben. Und ja, das ist einfach schlimm, wenn man das dann wirklich persönlich sieht und mit den Leuten redet und das einfach alles dann merkt. Ich meine, am Anfang wusste ich, oder ich habe sehr viel, bevor ich das erste Mal 2018 in dieses Gebiet gereist bin, da habe ich mich natürlich extrem über dieses Gebiet informiert. Aber wenn man wirklich vor Ort ist und das Ganze auch mal sieht und einfach mal, ich meine, ich war letztes Jahr im September, war ich da, und von über 20 Flüssen, die ich abgesucht habe, nach Bären und Lachsen, das musst du dir mal vorstellen. Von über 20 Flüssen waren wirklich nur drei dabei, die recht viele Lachse, wo ich nur recht viele Lachse in den Flüssen gefunden habe. Alle anderen waren wirklich teilweise komplett leer, oder es waren wirklich nur eine Handvoll Lachse in diesem Fluss. Also es waren so wenige Lachse teilweise, dass an diesen Flüssen gar keine Bären waren. Und das ist natürlich, das ist extrem traurig, wenn man sowas sieht, dass es wirklich lachsfreie Flüsse gibt, einfach nur aus dem Grund, weil wir unseren Konsum nicht unter Kontrolle haben, letztendlich als Menschheit. Und ich meine, das wird immer schlimmer werden, wenn wir darüber nicht nachdenken und das nicht ändern. Und dann wird es wahrscheinlich irgendwann gar keinen Lachs mehr geben, beziehungsweise nur noch diesen Lachs aus den Fischfarmen, der aber natürlich auch einfach nicht gesund für uns ist. Der viel mehr, ich glaube, der hat viel mehr Fett eingeschlossen, weil die Lachse total überfüttert werden. Und natürlich die ganzen Pestizide und alles findet sich in diesem Fleisch wieder. Und das muss man sich einfach mal vor Augen halten, was das für ein riesiger Impact letztendlich ist.
Ja, und das ist natürlich auch dann sehr, sehr wichtig zu wissen, weißt du, weil die meisten Leute wissen es ja leider nicht. Man kann ihnen ja nicht mal einen Vorwurf machen, weil nicht jeder informiert sich ja, wie es vielleicht sein sollte, aber nicht jeder informiert sich ja über das, was er kauft, wo es herkommt, sondern oft gehen wir ja in den Supermarkt und greifen ins Regal und machen uns vielleicht nicht mal so Gedanken. Und dann ist es natürlich sehr wichtig, dass es Leute wie dich gibt, die dann ihre Vorträge halten, die darauf aufmerksam machen. Klar, da ist natürlich dann der Anspruch da, oder da sollte natürlich dann auch der Mensch so ehrlich zu sich sein und diese Vorträge beziehungsweise diese Möglichkeiten auch aufsuchen, um sich zu informieren, weil wenn man natürlich komplett ignorant durchs Leben geht, dann kann man es ja auch nicht besser wissen, leider.
Ja, definitiv. Ich meine, dadurch, dass wir es mittlerweile ja das Internet und so weiter haben, da muss man ja nicht unbedingt nicht mal auf einen Vortrag gehen. Du findest ja wirklich alle Informationen, die du brauchst, findest du im Internet. Wenn du ein bisschen dir Zeit nimmst und ein bisschen suchst, du findest sofort alles, was du wissen musst. Und ich finde es einfach, also mir persönlich ist das extrem wichtig, dass wenn ich was im Supermarkt kaufe, dass ich einfach auch einfach hinten drauf schaue und mal schaue, gerade wenn ich ausnahmsweise mal irgendwelche Fertigprodukte oder sowas kaufe, einfach mal zu schauen, was ist da überhaupt drin. Ja, einfach oftmals, weißt du ja selber, ist oft Palmöl drin und so weiter und so fort. Und da wird so viel Aufklärung betrieben und trotzdem verschließen da viele Leute einfach die Augen vor und kaufen die Sachen einfach. Wo ich persönlich zugeben muss, für mich kommt das gar nicht in Frage, weil ich einfach ganz genau weiß, was da passiert, was da für Riesenkonzerne, was für Geld da dahinter hängt. Und da ist es einfach wichtig, dass dann, also jeder Einzelne letztendlich sich da informiert, sich jeden Tag vielleicht oder einmal in der Woche vielleicht eine Viertelstunde Zeit nimmt und einfach mal ein bisschen durchs Internet schaut. Und da kann man super schnell, findet man da super viele sehr seriöse Quellen zu ganz verschiedenen Themen letztendlich. Und ich finde, es ist definitiv wichtig, dass wir es heute in der heutigen Zeit wissen. Ich meine, gut, ich bin sowieso jemand, der ist sehr, sehr geil auf Wissen letztendlich. Also ich probiere das alles in mir aufzusaugen. Das Problem ist natürlich, man vergisst so schnell wieder so viel. Man wird natürlich auch extrem mit Informationen überschüttet heutzutage und da dann einfach die alle in sich aufzusaugen, ist extrem schwierig. Und vielleicht da jetzt mal ganz kurz Werbung für jemand, der also für alle, die auf Instagram unterwegs sind. Es gibt zum Beispiel diesen Instagram-Channel Quarks. Kennst du den?
Kenne ich.
Genau, da wirst du ja, also die bringen letztendlich immer super viele wichtige Informationen zu ganz, ganz verschiedenen Themen und man scrollt durch sein Feed und auf einmal kriegt man wieder so richtig geile Infos über irgendwelche verschiedenen Themen und die sind einfach immer sehr, sehr faktisch, sehr, sehr knapp, kurz. Da kann man wirklich innerhalb von Sekunden lernt man da etwas und von dem her, wenn ihr da mal nachschaut, da findet ihr definitiv ganz, ganz viel geilen Content von denen, wo man eben sich nicht mal anstrengen muss, sondern das läuft einfach nebenher und da bekommt man so viele Informationen, die auch wirklich stimmen letztendlich. Also da findet man keine Fake News oder irgendwie sonstiges, sondern da wird wirklich, die hauen richtig, richtig geilen Content raus. Sehr empfehlenswert, definitiv. Vor allem, wenn man sich nicht die Mühe machen möchte, selber zu recherchieren oder so. Da bekommt man das einfach so mal kurz nebenbei in der Mittagspause, wenn man durch sein Instagram scrollt, bekommt man auf einmal geile Informationen. Das ist echt top.
Ja, das klingt sehr gut. Da danke ich für die Empfehlung, also im Namen aller Zuhörer. Also da du ja schon darauf hingewiesen hast, dass du natürlich selber auch fotografierst, filmst und das immer, wie du ja sicherlich auch weißt, die Leute immer brennend interessiert. Wie sieht's aus bei dir equipmenttechnisch? Womit bist du so unterwegs?
Also ich bin unterwegs mit mittlerweile ganz, ganz viel. Ich bin hauptsächlich mit Sony unterwegs, sprich Sony A9, Sony A7 Mark III und Sony, habe ich gerade Sony Mark 7 gesagt? Sony Alpha 7 natürlich, Mark III und die Sony Alpha 7 als einfach ganz als Ersatzkamera letztendlich, falls tatsächlich mal was kaputt geht. Das sind so meine drei Kameras. Dann habe ich objektivtechnisch habe ich das Zeiss 18 mm Objektiv dabei, was der Vorteil hat. Es ist einfach extrem klein, hat eine offene Blende und ist einfach mega geil scharf, mega viele Details. Dann habe ich das 50 mm von Sony Blende 1.8, was einfach sehr, sehr geil ist für Porträts. Dann habe ich das 28 bis 70 mm von Sony, was auch nochmal einfach so eine Brennweite ist. Für People-Fotografie ist das eigentlich ganz geil. Und dann natürlich das Sony 70-200 und das Sony 200 bis 600, das relativ neu ist. Und das ist, also das kann ich auch jedem empfehlen, der mit Sony fotografiert. Das ist eine mega geile Telelinse, die letztendlich richtig, richtig schön Autofokus hat, richtig geile Details. So viel zu den Objektiven. Dann habe ich noch einen Zweifach-Telekonverter von Sony, einfach um nochmal näher ranzukommen, gerade bei Scheuern, Tieren, die weiter weg sind, die jetzt nicht unbedingt gerade so interessiert an mir sind und nicht zu mir herkommen. Dann habe ich zwei GoPros, die ich so ab und zu mal nehme. Die nehme ich auch für die also wenn ich unter Wasser filme. Also unter Wasser habe ich ein Nauticam-Gehäuse, eben mit der Sony Alpha 7 Mark III und dem 18 mm Objektiv von Zeiss. Und da habe ich dann, also die nehme ich als meine Kamera, wo ich letztendlich meine Stills, also meine Bilder mitmache. Und dann habe ich oft noch eben die zwei GoPros dabei, die dann durchgehend während den Tauchgängen filmen, gerade bei Seelöwen und so, einfach auch um Behind-the-Scene-Aufnahmen und so weiter zu haben. Und dann habe ich noch eine DJI Mavic Pro, die erste Generation immer noch, als Drohne mit dabei. Einfach weil natürlich in den Regenwäldern und so, wo ich hauptsächlich unterwegs bin, es ist sonst extrem schwer, Landschaftsaufnahmen wirklich von oben zu bekommen. Gerade im Great Barrier Rainforest, wo ich jetzt die letzten 3 Jahre hauptsächlich unterwegs war, wo du einfach extrem viele kleine Inseln hast und sowas dann von oben festzuhalten, ist quasi ein Muss. Und dann nütze ich dann eben die Drohne für die das für mich erledigt. Ja, so viel zur Kameraausrüstung. Dann habe ich noch ein Stativ dabei, das ich hauptsächlich eben verwende für die ganzen Tieraufnahmen mit Teleobjektiven. Das ist ein Stativ von Rollei. Als Carbon-Variante, ich weiß gerade gar nicht, wie das heißt, mit einem Manfrotto-Videostativkopf, aber da kann ich gerade auch nicht sagen, wie der heißt. Den nütze ich zum Fotografieren und zum Filmen, weil einfach man da natürlich super stabile Aufnahmen bekommt, ohne dass man da viel rumwackelt oder so. Gerade wenn man natürlich das 600 mm drauf hat, plus Telekonverter, dann wackelt es schon ganz schnell und dann natürlich alles schön stabilisiert vom Stativ runter, dass man da trotzdem schöne, smooth Aufnahmen bekommt. Ja, so viel zur Kameraausrüstung. Das ist eigentlich so das, was ich hauptsächlich verwende, wenn ich unterwegs bin.
Ja, vielen Dank. Den Manfrotto-Kopf, den habe ich auch. Das ist, glaube ich, der MV, ja, irgendwas mit irgendeiner
Ja,
Zahl dahinter.
genau, ja. Der ist ganz geil. Vor allem, weil das alles auch relativ leicht ist. Oft, wenn man das kennt von Videostativen und so. Die sind ja bockelschwer oft. Und gerade mit dem Carbon-Stativ von Rollei ist das einfach mega geil, weil man einfach sehr, sehr leicht unterwegs ist. Da kann man auch wirklich mit wandern gehen oder gerade wenn man Flüsse hochläuft. Lachsflüsse oder so mit so einem riesigen Stativ, da braucht man gleich jemanden, der dabei ist, der das Stativ trägt. Und so ist das eigentlich echt alles sehr, sehr möglich, wenn man allein unterwegs ist. Und man kriegt trotzdem sehr, sehr geile Aufnahmen, sehr, 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 stabilisiert, ohne dass
Das
man
ist
da
ja.
wirklich diese 10 Kilo Stative oder noch schwerer mit sich rumschleppt.
Ja, die sind gigantisch. Da war jetzt in den Abruzzen, habe ich eine Person damit gesehen. Die ist, also die hatte ein längeres Filmprojekt über den Braunbären, den Abruzzo, den Massicano-Braunbären. Und er hat immer dieses Riesending, hat er da hochgeschleppt.
Oh ja, und du weißt ja, ich war ja selber jetzt gerade erst in den Abruzzen
Genau.
und da ist ja wirklich alles sehr, sehr steil. Also, wenn du in den Abruzzen unterwegs sein möchtest, dann musst du wirklich Höhenmeter lieben. Und ich meine, also ich hatte wirklich meine Kameraausrüstung, ich war nicht wirklich zum Fotografieren da. Das war einfach mal so ein Urlaub, um einfach mal ein bisschen auch abzuschalten. Und ich hatte wirklich nur das Mindeste dabei. Also ich hatte eine Kamera dabei, plus das, Ich glaube, das 18 mm Objektiv plus das 200 bis 600 und das war's. Und es ist aber, ich war so froh, dass ich nicht mehr mitgenommen habe, weil letztendlich es ist alles so super steil da. Wenn du da gerade irgendwie auf irgendwelche, gerade über die Baumgrenze oder so möchtest und da wirklich durch die Wälder wanderst und so weiter, es geht super steil hoch und da ist wirklich jedes Gramm, dass du da zurücklässt, ich glaube, da bist du am Ende wirklich froh drüber.
Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen.
Das stimmt, gell?
Als jemand, der mit seinem dicken Backpack da und seiner 500 Festbrennweite da hochgestapft ist, das war teilweise schon grenzwertig auf jeden Fall,
Das
weil
glaube ich dir.
wir hatten, wie du schon sagst, um halt über die Baumgrenze zu kommen, hatten wir einen Tag, hatten wir, glaube ich, 1000 Höhenmeter, die wir überwinden mussten und ich war danach auf dem Rückweg. Wir sind halt morgens hoch und abends, als es schon dunkel war, wieder runter und ich war so fertig. Also, das war einfach, das war so heftig. Du hattest das Gefühl, okay, du bist gleich oben und dann kam wieder eine Steigung und ja, hat sich aber gelohnt, weil da hatten wir die erste Wolfssichtung dann. Und Gämsen haben wir oben gesehen, Rotwild war so viel da. Also, da
Sehr
oben
geil,
fängt
echt.
halt. Genau, da oben geht es halt erstmal richtig los, weil da hast du echt eine Biodiversität,
Ja,
was man eigentlich
definitiv.
gar
Auch
nicht
wenn
denkt. Ja.
man dazu sagen muss, die Abruzzen, das ist ja wirklich noch ein Gebiet. Da bist du ja wirklich, also wenn du nicht zu den zwei Top-Touri-Spots gehst, bist du da ja wirklich allein unterwegs. Also ich fand es sehr, sehr geil. Ich war da wirklich hauptsächlich nur zum Entspannen und tatsächlich aber auch so ein bisschen. Oh. So, wir sind zurück. Ich habe gerade irgendwie, mein Mackie hat gerade kurz das Internet verloren. Ich probiere einfach nochmal einzusteigen. Wir waren in den Abruzzen. Und genau, da war ich letztens auch unterwegs, wie der Alexandro. Wir waren zwar nicht zusammen unterwegs, schade eigentlich. Und ich war da hauptsächlich eigentlich unterwegs, um da zu entspannen. Einfach mal ein bisschen abzuschalten, ein bisschen zu wandern, ein bisschen. Bisschen die Mind frei zu bekommen. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und ich war da aber wirklich nicht nur zum Entspannen, sondern ich war da tatsächlich auch unterwegs, um mir anzuschauen, wie das mit dem Herdenschutz in den Abruzzen funktioniert, weil ich gerade in letzter Zeit so ein bisschen manche Leute darüber reden höre, dass der Wolf in Deutschland letztendlich das dafür sorgen wird, dass das Ende der Weidehaltung ist. Und ich dachte mir so, okay, das glaube ich jetzt eher weniger und bin dann direkt in die Abruzzen, wo der Wolf nie ausgerottet war. Und habe mir angeschaut, wie machen die das da? Ich meine, da laufen Schafe, Ziegen, Kühe und Pferde rum. Teilweise ohne Hirten, ohne Schäfer sind die da unterwegs. Und wie funktioniert das Ganze? Und da bin ich dann direkt auf Herdenschutzhunde getroffen. Die da eben mit der Herde unterwegs sind und diese Herde beschützen. Und genau das war letztendlich der kleine Teil der Fotografie, wo ich dann doch das Ganze mal dokumentiert habe, während wir da unterwegs waren und gewandert sind.
Ja, sehr guter Punkt. Den greife ich auch immer auf, wenn dieses Thema zur Sprache kommt, weil die Abruzzen sind jetzt nicht unbedingt weniger besiedelt als weiß ich nicht, als Deutschland, weil in den Abruzzen kommt ein Dorf auf das nächste und es ist wie ähnlich wie in Deutschland getrennt durch Landstraßen und da funktioniert es natürlich einwandfrei. Ich meine, man muss auch natürlich sagen, dass der Wolf halt dort auch nie weg war. Das muss man natürlich auch immer berücksichtigen. Aber dort funktioniert es auf jeden Fall sehr gut mit dem Herdenschutz bezüglich Schutz vor dem Wolf. Und ich habe da auch sehr viele Gespräche geführt. Jetzt Gott sei Dank bin ich gesegnet damit, dass ich auch Italienisch spreche.
Ja, ich glaube, das war sehr, sehr hilfreich.
Auf jeden Fall, mir hat es auf jeden Fall sehr weitergeholfen. Und so konnte man auch das ein oder andere Gespräch mal mit diversen Schäfern führen. Und die Schäfer, sobald du die auf den Wolf ansprichst, dann kommt eher ein Lachen als ein weinendes Auge, weil Natürlich habe ich auch Schäfer gefragt, um ein paar Tipps zu bekommen, wo ich vielleicht schauen sollte nach Wölfen. Und dann kommen halt so Antworten wie, ja, schau mal da und da in dem Tal, in der Region, da habe ich schon oft den Wolf abends beobachtet beim Jagen. Und dann denkst du dir, das kann man sich nicht vorstellen von einem Schäfer in Deutschland, weil klar, andere Rahmenbedingungen und ganz anderes Mindset. Aber die Leute sind halt dem gegenüber viel offener. Ja, die haben ihre Herdenschutzhunde, die Gesellschaft dort, Wanderer, Mountainbiker, was auch immer. Hier werden ja immer diese Argumente dafür gewählt, dass der Wolf hier nicht sein darf, weil wir ja Wanderer, Mountainbiker haben, einfach zu viele Freizeitaktivitäten, die sich da in die Quere kommen könnten. Und ich verstehe nicht, was das für Argumente sind, weil diese Argumente spielen auch keine Rolle in Polen, Rumänien, in Italien, wo auch immer du Wölfe halt hast, überall in Europa mittlerweile.
Definitiv, ja.
Und dann finde ich es immer schwierig, dass wir hier solche Argumente aufgreifen, weil natürlich ist Deutschland ein dicht besiedeltes Land mit viel Kulturlandschaft, aber nichtsdestotrotz gibt es auch hier einen Weg. Und meiner Meinung nach, wenn sich die Gesellschaft darauf einlässt, besonders Hundeführer und Wanderer, Mountainbiker, dann ist das auch hier ohne Probleme drin mit dem Herdenschutzhund, wenn die Politik. Und da kommt jetzt nämlich der springende Punkt, wenn die Politik da den Schäfern und das muss sie einfach unter die Arme greift, weil die Leute haben genauso das Recht, ihren Beruf, ihre Leidenschaft auszuüben wie wir, unsere Fotografie. Von daher gilt es auch da, diesen Leuten halt unter die Arme zu greifen, um dieses Handwerk einfach am Leben zu halten, weil ich meine, man kann es nicht leugnen, dass der Wolf sich immer den einfachen Weg sucht, um zu überleben. Das würden wir ja genauso tun, wenn wir darauf angewiesen wären. Und wenn nun mal Schafe nicht genug gesichert sind, nicht ausreichend, dann ist es nun mal die Natur des Wolfes, dass er sich da bedient und einfach seinen Trieb auslebt, den Überlebenstrieb. Und ja, da finde ich es halt sehr wichtig, dass man vielleicht sich mal ein wenig abschaut und nicht zu sich zu eitel ist und zu ignorant, um sich vielleicht einzugestehen, dass andere Länder da deutlich weiter sind als wir.
Definitiv, also da muss einfach aufgeklärt werden, von Seiten von der Regierung, die macht da, die unterstützt da. Ich habe jetzt gesehen, ich glaube, Sachsen-Anhalt unterstützt wirklich mittlerweile, also Herdenschutzhunde und Zäune werden zu 100% von der Regierung übernommen, was echt klasse ist und eigentlich ja schon eigentlich fast muss, meiner Meinung nach. Und es gilt aber natürlich auch für wirklich für die Schäfer und alle einfach diese Angebote auch anzunehmen und da offen zu sein und nicht zu sagen, nee, ich mach das nicht, ich bin gegen den Wolf und deshalb werde ich meine Schafe hier weiter so halten, wie ich möchte und der Wolf muss weg. Da muss man natürlich einfach auch sagen, man muss offen sein. Es ist natürlich Fakt, dass gerade Landwirte und so, auch was Viehhaltung angeht, die haben natürlich extrem viel Arbeit und natürlich sind tierische Produkte und so weiter in Deutschland extrem billig für uns im Supermarkt zu bekommen, worunter natürlich die Landwirte und so weiter alle leiden. Und da muss dann einfach auch von der Regierung meiner Meinung nach eingegriffen werden, wenn die Regierung möchte, dass Schafe zum Beispiel für Landschaftspflege sorgen in Deutschland, dann muss sie einfach auch diese Schäfer genügend entlohnen, subventionieren und so weiter und so fort, damit die einfach auch diese zusätzliche Arbeit, die teilweise mit eben mit diesen Herdenschutz oder mit diesen Zäunen und so weiter, die einfach auf sie zukommt, dass sie die einfach meistern können, vielleicht auch mit einem Assistenten oder was auch immer. Das ist einfach, also meiner persönlichen Meinung nach, die Pflicht unserer Regierung, dass sie da wirklich, dass sie da noch aufbessern, dass sie da wirklich noch mehr tun. Und ich denke, dass es dann, also ich war jetzt erst in Sachsen, habe da Wölfe fotografiert, inklusive Welpen, das ist noch gar nicht so bekannt. Ich habe es bis jetzt auch noch nicht publiziert. Da habe ich tatsächlich mit vielen Menschen gesprochen in Sachsen, durfte dann sogar noch ganz zufälligerweise einen Vortrag halten in Sachsen, genau in dem Gebiet quasi, wo der Wolf vor 20 Jahren so das erste Mal oder das erste Wolfsrudel wieder entstanden ist. Und die Leute, mich hat das wirklich fasziniert. Ich habe den Leuten die Küstenwölfe in Kanada gezeigt, also nicht unsere heimischen Wölfe, sondern die in Kanada. Und die Leute waren so begeistert und die haben auch alle selber gesagt, dass sie sich echt freuen, dass der Wolf wieder zurück ist. Und dass sie mittlerweile auch tatsächlich wieder gelernt haben, dass einfach mit dem Wolf zu leben. Das Problem ist einfach, dass oftmals die Medien pushen aktuell dieses Thema extrem, die reißen sich darum. Und natürlich in Gebieten, wo der Wolf neu in Deutschland wieder ankommt. Also in Sachsen war das gut vor 20 Jahren, das ist jetzt schon eine ganz schöne Weile her. Aber in anderen Gebieten, dass da natürlich immer wieder aufs Neue die Leute nicht darauf vorbereitet sind, die Schäfer, die Landwirte und so weiter. Und dass dann auch jedes Mal aufs Neue natürlich irgendwelche Schlagzeilen aufschlagen. Aber zum Beispiel eben in Sachsen ist das eigentlich mittlerweile gang und gäbe. Und das scheint echt gut dort zu funktionieren. Die Leute haben sich daran gewöhnt. Es gibt tatsächlich, also ich glaube an dem Abend, das war eigentlich eine private Veranstaltung, da waren glaube ich 30 Leute da, die in diesem Wolfsgebiet gelebt haben oder in dem Territorium von diesem Wolfsrudel. Und ich glaube, also wenn ich mich jetzt nicht irre, haben bestimmt 10 Leute davon früh morgens oder so mal einen Wolf irgendwo über eine Wiese laufen sehen. Aber wenn du die angesprochen hast, so ja, wie haben sie sich gefühlt? Hatten sie Angst oder so? Dann kam nie so, ja, wir hatten voll Angst oder so, sondern die haben sich alle gefreut. Die haben alle gelernt, eben mit diesem Tier Seite an Seite wieder zu leben. Und ich fand das wirklich klasse, weil wenn man nur die Medien so betrachtet, dann hört sich so an, wie wenn wirklich alle Angst hätten vor dem Wolf in Deutschland und alle irgendwie dieses Tier nicht mögen oder so, wenn man auf die Medien hört. Aber wenn man wirklich mal mit den Leuten vor Ort spricht und sich mit denen so ein bisschen unterhält und dann merkt man so, hey, das, also was die Medien uns da vermitteln, das ist oftmals einfach nicht die volle Wahrheit. Und deshalb fand ich das echt sehr schön, dass ich da gerade noch zufälligerweise die Möglichkeit bekommen habe, da eben diesen Vortrag zu halten, um das einfach dann mal auch so diesen Hintergrund zu bekommen. Also nicht nur da zu sein, um die Wölfe zu fotografieren, sondern auch dann noch diesen kleinen Einblick zu bekommen, wie das denn wirklich in diesem Gebiet ist, wo letztendlich der Wolf am längsten jetzt schon wieder in Deutschland lebt. Und ich denke, wenn die Menschen offen sind, auch in anderen Gebieten in Deutschland, und nicht wirklich stur gegen diesen Wolf sind, dann wird es definitiv ein sehr, sehr erfolgreiches oder eine erfolgreiche Rückkehr, denke ich. Also zumindest ist das meine Hoffnung. Aber dafür muss halt wirklich jeder da offen sein, sich wirklich informieren. Und ja, dann bin ich mal gespannt. Aber mich würde es definitiv freuen, wenn der sich weiter ausbreiten darf in Deutschland. Und gerade Politiker wie Julia Klöckner zum Beispiel, wie soll ich das jetzt sagen? Einfach sich auch mal vielleicht ein bisschen informieren würden. Also ich habe das Glück dadurch, dass mein Schwiegervater quasi, der ist Landwirt und wenn ich ihn zum Beispiel oder von ihm oft auch Nachrichten bekomme, was eben unsere Politik angeht in Bezug auf Landwirtschaft, dann muss ich echt sagen, da hat unsere Politik noch einiges zu lernen. Und das ist einfach gerade, wenn es dann um Bezug um Wolf geht, wo dann eben auch einfach dieses Leid von diesem Tier im Prinzip auch dahinter steckt, da sollte unsere Politik auf jeden Fall noch offener werden und sich da teilweise zumindest einzelne Politiker sich auch ein bisschen mal informieren.
Ja, de definitiv. Ich kann nur lachen bei der Frau Klöckner. Da tue ich mich schwer, aber ja, hoffen wir mal, dass da auch ein erhöhter Informationsfluss in Zukunft ihrerseits besteht und sie ihre Meinung vielleicht ändert. Aber ich bezweifle das irgendwie so ein wenig.
Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema, vor allem weil auch Landwirte eben irgendwie sagen, dass sie in der falschen Position ist. Das Problem ist natürlich nur, dass das natürlich auf den Naturschutz, also selbst wenn die Landwirte sagen, sie ist in der falschen Position, dann ist es natürlich für den Naturschutz selber, für den Schutz der Wölfe, ist es natürlich extrem wieder ein gefährliches Spiel, weil sie pusht da richtig gegen den Wolf und je Also wenn sie es wirklich schafft, da viel Druck aufzubauen, dann werden die Wölfe darunter leiden letztendlich. Und das ist natürlich gefährlich. Und deshalb hoffe ich da einfach, dass da wirklich, wenn die Bevölkerung letztendlich den Wolf in Deutschland akzeptiert, dass sie dann letztendlich da auch sich damit anfreundet oder zumindest mal die Füße stillhält und nicht jedes halbe Jahr aufs Neue wieder voll gegen den Wolf pusht und genau.
Ja, definitiv. Da bin ich sehr gespannt. Ja, ich bin gespannt, wie das weitergeht, weil ich weiß nicht. Also natürlich kann der Wolf, also ich bezweifle das, dass der Wolf sich immer weiter ausbreiten kann, weil irgendwann ist natürlich auch bei uns eine Grenze erreicht. Ich bin auf jeden Fall, ich bin immer Naturschützer und auch vor allem Wolfsfreund, da müsste man mich eigentlich kennen mittlerweile. Aber ich glaube, irgendwann sind wir an einem Punkt, wo wir wirklich vereinzelt vielleicht überlegen müssten, um die ganze Population zu sichern, vielleicht mal Tiere zu schießen. Aber ist natürlich jetzt schwierig, weil der Wolf so unter so einem krassen Naturschutz steht, was auch gut ist, wie gesagt, weil das Tier ja immer noch zurückkehrt in bestimmte Bundesländer.
Aber ich glaube,
Ja,
also ich glaube,
schwierig.
dass wir da wirklich aktuell noch sehr viel Luft nach oben haben,
Auf jeden Fall.
weil wenn du dir überlegst, also ich meine, wir sind so ein Land also wir haben so viel Wild, das musst du dir mal geben. Also ich weiß nicht, ob du die Zahlen kennst, aber wir schießen alleine im Jahr in Deutschland 1,2 Millionen Rehe jedes Jahr. Wenn du
Habe ich.
dir
Ich hatte vor ein paar Wochen, nee, Monaten, habe ich sogar noch eine Story darum, um das Thema
Ah,
gemacht. Genau,
perfekt.
da hatte ich noch die Schwarzwild, Rotwild, Rehwild, hatte ich noch die Zahlen verglichen zwischen Wolf und Jäger, was da im Jahr geschossen
Ja.
wird und was überhaupt
Von
an
dem her,
Wolfsrissen anfällt, genau.
ja. Von dem her eben, wenn du dir überlegst, wie viel Platz da oder wie viel Nahrung das letztendlich für einen Wolf wäre, dann ist da auf jeden Fall sehr, sehr viel Luft nach oben. Natürlich gibt es Gebiete vielleicht, die sind ein bisschen zu dicht besiedelt. Gerade in der Region, wo ich lebe, ist schon sehr, sehr, eine sehr, sehr dichte Besiedlung. Da wird sich der Wolf vermutlich nicht mal wohl fühlen und wird sich deshalb auch nicht hier ansiedeln. Aber ich finde es gerade interessant, in Sachsen zum Beispiel zu sehen, dass da teilweise, also man sagt ja, so ein Rudel hat einen Durchmesser von ungefähr, also so ein Territorium hat einen Durchmesser von 16 Kilometer. Und manchmal finde ich es interessant, da hast du zwei Rudel nebeneinander und auf einmal entsteht zwischen diesen Rudeln noch ein drittes Rudel. Also genau zwischen denen. Und das sind dann oftmals zwei Jährlinge, jeweils einer von beiden Rudeln, die sich da dann zusammentun und dadurch auch da die Möglichkeit haben, ihr eigenes Rudel zu bilden. Und wenn genug Nahrung da ist und die Akzeptanz von beiden Alpha-Tieren, von den Rudeln, dann ist das definitiv auch möglich. Also und deshalb denke ich, dass da schon noch sehr, sehr viel Luft nach oben ist, was die Dichte der Rudel in Deutschland, also macht es auf jeden Fall noch möglich, dass da definitiv noch mehr Wölfe in Deutschland leben. Und ich meine, genug Nahrung ist auch da. Und natürlich, also Krankheiten und so wird die Wolfspopulation immer ein bisschen in Zaun halten. Genauso unser Straßennetz und so weiter. Von dem her, also die Wolfspopulation wird sich bestimmt irgendwann einpendeln. Aber ich denke, dass es ist möglich, meiner Meinung nach, ohne dass der Mensch da eingreift. Dass die sich irgendwann einpendelt. Klar gibt es mal ein bisschen mehr Wölfe, klar gibt es mal wieder ein bisschen weniger Wölfe. Egal ob Krankheiten, Straßenverkehr, auch Jährlinge haben natürlich ein ganz gefährliches, also wenn die dann letztendlich abwandern von dem Rudel, ist das bei denen relativ gefährlich, weil sie natürlich erstens über ganz viele Straßen müssen, die sie noch nicht so kennen, und sie müssen natürlich durch andere Wolfsterritorien, wo es auch passieren kann, dass sie getötet werden. Von dem her denke ich, dass die Population nicht unglaublich schnell weiter steigen wird, sondern das wird abschwächen und dann wird sich es irgendwo einpendeln, denke ich.
Ja, ich bin sehr gespannt auf jeden Fall, aber Ja, ich kann dem eigentlich auch nur zustimmen, weil schon immer noch sehr, also auch wirklich sehr viele Wölfe im Straßenverkehr leider umkommen. Und ja, du weißt natürlich auch nicht, was illegal gejagt wird, ne? Also da wissen wir ja beide, da ist wahrscheinlich schon
Definitiv.
einiges dabei.
Ja, offiziell sind es, glaube ich, ab und also ich glaube, jedes Jahr sind es so zwischen 7 und 9 Wölfen ungefähr, die illegal geschossen werden. Also das ist die offizielle Zahl, aber die Dunkelziffer weiß natürlich niemand.
Ich
Und da
glaube,
ist halt auch.
das sind auf jeden Fall deutlich mehr. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, 7 bis 9 ist schon sehr. Also
Ja,
ich
das ist
finde,
das,
ich.
was sie finden halt an
Genau.
toten Wölfen. Aber wie
Ja.
viel es im wirklich dann sind, ist natürlich sehr, sehr fraglich.
Ja, also ich denke, ich weiß, ich, also ich habe jetzt keine Zahl im Kopf, aber ich glaube schon, dass es einige sind, die auch nie gefunden werden, weil du weißt ja, wie das ist mit dem Kadaver, der in der Wildnis
Nein,
liegt. Der ist nicht lange
genau,
da.
der verrottet sehr, sehr schnell. Der ist sehr
Genau.
schnell, genau. Ja, schwieriges Thema, aber ja, ich hoffe einfach, dass da auch vielleicht Jäger, also ich habe teilweise schon von Jägern gehört, die tatsächlich, also die haben Wölfe oder ein Wolfsrudel in ihrem Territorium und am Anfang hatten sie natürlich Angst, dass ihre Wildzahl jetzt total dezimiert wird, aber das war gar nicht der Fall. Ich meine, selbst in Sachsen ist eines der wildreichsten Gebiete Deutschlands und dort gibt es, glaube ich, bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich glaube sogar wieder mehr Wild wie zu Beginn, als der Wolf zurückkam. Also es ist tatsächlich so, dass der Wolf jetzt nicht irgendwie unsere Zahl oder die Zahl des Wildes unglaublich dezimiert, sondern das Wild, also es pendelt sich auch ein und es gibt zwar vielleicht einen kurzen Absacker, aber am Ende wird sich das Wild wieder ungefähr auf die gleiche Höhe einpendeln von den Zahlen wie bevor, bevor der Wolf dort angekommen ist. Und das fand ich echt interessant. Und dass da eben dann auch die Jäger hoffentlich einfach den Wolf lernen zu akzeptieren und ihn nicht nur als Konkurrent sehen, sondern vielleicht sogar als Kollegen.
Ja, man muss natürlich bedenken, dass der Jäger einen Job hat und das ist die Regulierung. Und wenn die Regulierung wieder natürlich vonstatten geht, dann hat der Jäger halt einfach weniger zu tun. Das ist halt einfach so.
Ja, definitiv, aber ja, hauptsächlich sind es ja in Deutschland vor allem Hobbyjäger. Also ich glaube, wir haben in Deutschland 1000 Berufsjäger und ich weiß nicht, 100.000 Hobbyjäger oder so. Also Hobbyjäger in dem Sinne. Also es machen wirklich nur 1000 beruflich. Und von dem her, also ich denke nicht, dass da jetzt irgendwelche Jobs letztendlich verloren gehen oder so da, durch den Wolf. Ich hatte ein interessantes Gespräch, als ich in Sachsen bin, mit einem Förster und Jäger. Und der hat eben jetzt seit, ich weiß nicht, seit 10 Jahren ungefähr eben Wölfe in diesem Territorium oder in seinem. Und der hat tatsächlich auch gesagt, dass der Wolf natürlich ein viel effektiver ist wie er letztendlich, weil der Wolf natürlich den ganzen Tag unterwegs ist und er vielleicht 3, 4 Stunden. Und der Wolf riecht auch, der bekommt es mit, wenn ein Tier schwächer ist oder so. Und deshalb ist der Wolf natürlich ein viel, viel besserer Jäger. Oder er reguliert das Wild besser, wie letztendlich ein Jäger es je tun kann, höchstwahrscheinlich. Einfach aus dem Grund, weil der Jäger natürlich nicht den ganzen Tag unterwegs ist. Wie soll er auch? Und der Wolf hat natürlich eben auch viel bessere Sinne. Um die einfach, um letztendlich natürlich das schwächste Wild herauszusuchen, um das dann letztendlich zu jagen.
Ja, das ist wahr. Nee, ich hatte mir gerade nur noch mal die Karte angeguckt mit den Reviergrößen, auch von Deutschland. Und das ist echt verrückt, dass du teilweise echt Reviere von, und das ist ja noch klein, weil ich meine, das sind jetzt nur für Deutschland, weil im Yukon hast du einfach mal das Fünffache zum Beispiel an Territoriumsgrößen. Da hast du einfach bis zu 1000 Quadratkilometern an Territorium von einem Rudel. Und in Deutschland hast du nur 100 bis 200 Quadratkilometer. Also das musst du dir mal abtun, wie angepasst der Wolf einfach hier ist im Vergleich zu zu
Ja,
den
das ist
Orten, wo
ja.
es halt wirklich noch wild ist. Also bei uns ist es ja nicht mal wild, das sind ja wirklich Kulturlandschaften, in denen wir leben.
Aber dadurch gibt es bei uns halt auch so viel Wild. Also dadurch, dass natürlich die
Genau.
Rehe so viel Nahrung finden. Ich meine, die fressen ja auch, die fressen ja auch von unseren Weiden letztendlich und so weiter, von unseren Feldern. Und deshalb gibt es natürlich extrem viel Nahrung für dieses Wild. Und deshalb sind wir auch so, haben wir so eine wildreiche Landschaft. Und deshalb brauchen die Wölfe auch gar nicht größere Territorien. Wenn die genug Nahrung finden, ist das natürlich für die optimal. Und die brauchen, oder die wollen ja auch im Prinzip gar keine größeren Territorien. Die wollen nicht stundenlang unterwegs sein und erstmal nach Wild suchen. Für die ist das natürlich super, wenn viel Wild vor Ort ist. Und dann bleiben die auch sehr, sehr in einem sehr kleinen Gebiet und sind da letztendlich unterwegs und ziehen da ihre Jungen auf oder ihre Welpen. Von dem her ist das für die auch optimal. Deshalb ist es auch möglich, dass so viele Wolfsterritorien so eng aneinander liegen, ohne dass es da regelmäßig letztendlich zu Zwischenfällen kommt, weil einfach genug Nahrung da ist. Und das ist halt im Yukon zum Beispiel, wo man sagt, oder wo das Ökosystem halt noch so richtig intakt ist, ist es einfach, müssen sie einfach viel größere Distanzen zurücklegen, um da ihr Wild oder was sie auch immer jagen, letztendlich zu finden.
Ja, das ist wohl wahr. Ja, ich würde sagen, haben wir auf jeden Fall einen guten Podcast hier zusammenbekommen. Sehr, sehr informativ, meiner Meinung nach, sehr interessant und haben wir auf jeden Fall auch einen sehr guten Einblick in deine Arbeit bekommen. Ja, abschließend würde ich dich noch fragen, lieber Niklas, ob du noch irgendwelche Fragen hättest, ob du noch irgendwas beifügen willst, ob du vielleicht irgendwas noch für irgendwas hinweisen möchtest. Wo finden die Leute dich auf Instagram oder deine Website? Kannst du gerne kurz Werbung für machen, mir auch gleich noch schicken, werde ich dann in die Beschreibung einfügen, damit dich auch alle finden. Genau, dann würde ich sagen, gilt das Abschlusswort auch dir.
Genau, wo finden mich die Leute? Die Leute finden mich auf Instagram, Facebook, auf YouTube, ein wenig zumindest, und natürlich meine Webseite. Alles läuft unter Fotoniklas. Das Problem ist, als Niklas Weber bist du nicht der Einzige in Deutschland. Deshalb läuft alles unter Fotoniklas, also Foto, PH, Foto und dann genau Niklas. Darunter laufen meine Social Media Kanäle und meine Webseite. Da gerne mal vorbeischauen. Ich habe jetzt in 3 Wochen, glaube ich, einen Vortrag in Berlin. Der wird auch live online übertragen. Wer da Lust hat, definitiv dann mal auf Social Media vorbeischauen. Da werde ich Werbung machen. Das ist eine gekürzte Version von 1 Stunde von meinem Costa Rica-Vortrag. Was vielleicht auch spannend ist, da geht es dann auch ein bisschen also sehr viel um Kolibris und so weiter, was das für fantastische Tiere sind, aber auch um Plastik, Müll, den ich in Costa Rica vorgefunden habe. Und genau, also wer da Lust hat, definitiv auch mal reinschauen. Und dann bedanke ich mich, Alexandro, danke für die Einladung, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, über Wölfe und Co. zu reden bei dir. Und genau, dann würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich irgendwann mal wieder. Und vielen Dank.
Ja, vielen Dank, dass du dich dazu bereit erklärt hast, hier mein Gast zu sein. Auf jeden Fall, hat mich auch sehr, sehr gefreut und war mir auch eine Ehre, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, gegebenenfalls sehen wir uns vielleicht nächstes Jahr in Sachsen. Wenn du vorbeikommen willst, sag einfach Bescheid. Ich bin ja ein paar Monate da und
Klar,
genau.
definitiv. Wenn sich die Möglichkeit
Dann
ergibt, dann treffen wir uns da mal. Schauen wir mal, ob
sehr
wir da ein paar Wölfe finden.
Sehr, sehr
Zusammen.
gerne. Sehr, sehr gerne. Gut. Ja, Leute, wie gesagt, ich verlinke euch den Niklas in der Beschreibung und dann checkt ihn auf jeden Fall aus. Sehr, sehr interessanter Content und sehr informativ, lehrreich und macht euch auf jeden Fall schlau. Und ja, vielen Dank nochmal, Niklas, und bis bald. Ciao.